und herzlich willkommen zu Fatty Flakes, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, wir sind zurück. Die MotoGP ist zurück aus der langen Sommerpause. 5 Wochen. Die MotoGP-Fahrer haben sich da die Sommerpause. Sie haben sie genossen. Fabio Quartararo bei der Formel 1. Francesco Bagnaia hat irgendein Auto in Spanien. Wo hat er das gecrashed?
In Ibiza, ja.
In Ibiza hat ein Auto gecrashed. Und hat dann noch das Race of Champions da von Ducati gewonnen.
Ja.
Wo auch die ganzen Ducati-Fahrer dabei waren. Sarko war dabei, Martin war dabei.
Gian Antonio
war dabei, natürlich. Auch Maximilian Kofler war dabei. Ja, Grüße an
den. Und Philipp Vettel.
Genau. Hm? Grüße auf jeden Fall an die deutschsprachigen Fahrer da, die wo da dabei waren. Ja, aber wir sind zurück aus der Sommerpause. Mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Eine sehr, sehr schwierige Strecke, Jan. Was erwartet die Fahrer da in Großbritannien?
Hoffentlich gutes Wetter. Ich habe mir den Wetterbericht ehrlicherweise noch nicht angeschaut, aber Großbritannien, wenn man sich zurückerinnert, 2018 aufgrund des heftigen Regens ja sogar ausgefallen, das Rennen, man wirklich stundenlang gewartet hat, ob das überhaupt nochmal anfängt. Also hoffen wir mal auf gutes englisches Wetter. Bei der Superbike in Donington, da war es sehr, sehr heiß. Ich glaube, da waren es an die 30 Grad. Das waren schon sehr, sehr sommerliche Tage da hinten in Großbritannien. Also erstens mal das Wetter hoffentlich gut. Dann natürlich die sehr, sehr lange Strecke in Silverstone. Rundenzeiten knapp an eine Minute. Ein bisschen drunter im Qualifying zumindest. Also da auch, es ist ein 20-Runden-Rennen. Also allein auf eine Runde muss man schon gucken, dass man da alles beisammen hält. Vor allem im Qualifying kann man sehr viel gewinnen auf so einer langen Strecke, kann man auch einiges verlieren. Ich denke mal, dass die Abstände vielleicht wieder ein bisschen größer werden sein auf einer etwas längeren Strecke, so zwischen dem hinteren Feld und ganz vorne. Also das wird auch interessant zu sehen sein. Ja, und natürlich, wie das Kräfteverhältnis ist. Da gehen wir später noch drauf ein.
Genau. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Zum Beispiel mit dem World Championship Leader, Fabio Quartararo. Der 3 Siege die Saison schon verbuchen konnte. 21 Punkte Vorsprung auf Aleix Bergerot hat in der Weltmeisterschaft. Es sind jetzt noch 9 Rennen, die ausstehend sind. Glaubst du, kann diese Form auch jetzt hier nach der Sommerpause wieder sofort aufs Parkett zaubern?
In Silverstone denke ich ja. Dann, was die kommenden Rennen angeht, ist so ein bisschen eine Wundertüte mit Motegi, Thailand, Australien, was haben wir noch? Malaysia halt. Strecken, wo halt in der letzten Zeit nicht so viel gefahren wurden, außer halt Malaysia mit dem Test, aber kommen das sehr, sehr unbekannte Strecken, vor allem für die Rookies. Aber jetzt speziell jetzt hier in Silverstone schon eine Strecke, die viele kennen, aber auch zum Beispiel Rolf Fernandes dort noch nie gefahren mit MotoGP bei Grimmy Gardner, generell die ganzen Rookies. Aber jetzt speziell zu Quartararo, er wird wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein haben nach dem Sieg im letzten Jahr dort und einer sehr, sehr dominanten Leistung. Also das war schon weltmeisterlich. Deswegen denke ich, dass das in Silverstone auch so weitergeht. Aber es könnte vielleicht ein bisschen enger sein, weil ich glaube, Aleix Bergerot und auch Bagnaia, wenn er nicht wie im letzten Jahr diese mega Reifenprobleme hatte, genauso wie Rossi oder Reifen, wie sie gesagt haben, förmlich verbrannt ist. Von daher hoffe ich, dass das denen nicht passiert, damit wir ein schönes, spannendes Rennen haben.
Und die anderen Yamaha-Fahrer, wenn man auf die guckt, die haben zusammen weniger Punkte geholt als Luca Marini alleine. Gerade schnell zusammengezählt. Darren Binder hat 10 geholt, Dovizioso 10, macht 20, plus Morbidelli 25, sind 45, Marini hat 52 Punkte geholt. Ja, also keine gute Saison von den dreien. Ja, also für die, also die warten wahrscheinlich noch aufs Saisonende. Für die wird es jetzt nicht irgendwie besser, wenn vielleicht bei Franco Morbidelli, der jetzt endlich vielleicht mal aus der Krise kommt.
Ja.
Aber ja, sonst bei Dovizioso, der hört ja auf, hat er ja gesagt. Und bei Darren Binder, ja, ist halt Darren Binder, ne? Aber weiß man nicht, ob da noch so viel kommt von Darren Binder an Pace.
Ja, gut, vielleicht, wenn es regnet, hat er vielleicht ein bisschen Glück. Regen scheint ihm persönlich ganz gut zu liegen. Generell Silverstone, wenn man so ein bisschen ja, zurückschaut in die Geschichte. Ist eigentlich, ja, Yamaha schon, sollte eigentlich liegen. Letztes Jahr Quartararo, 2019 immerhin Vinales aufs Podium gefahren. Rossi mit dem brillanten Sieg 2015, aber auch Suzuki hat hier und da bewiesen, unter anderem 2016 mit Vinales, dass es geht, und 2019 mit Alex Rins, der dort gewonnen hat. Aber Morbidelli, da muss was kommen. Also, wenn er jetzt nicht langsam anfängt, mal wenigstens mal in die Top 10 ko konstant zu fahren, das wäre ja mal was, und ordentlich zu punkten, um mal da hinten aus diesem hinteren Feld endlich mal auch in der WM-Tabelle mal rauszukommen, wäre für ihn schon ein Fortschritt. Dovizioso, da wird, denke ich, nichts mehr kommen. Ich denke einfach nur, dass er vielleicht noch die letzten, wie du gesagt hast, 9 Rennen auf dem MotoGP-Bike noch ein bisschen genießt. Noch einmal die Geschwindigkeit fühlt, weil wahrscheinlich so schnell wird er wahrscheinlich nicht mehr unterwegs sein mit einem Motorrad. Sollte das noch einmal genießen und vielleicht das ein oder andere gute Rennen. Misano vielleicht noch, jetzt Silverstone. Österreich kann er eigentlich gut, aber ist halt Yamaha, ist halt das Problem. Es wären eigentlich noch viele Strecken gekommen, die Dovizioso gut liegen. Motegi zum Beispiel auch gut, Thailand auch. Damals halt mit Ducati war das natürlich ja eine sehr, sehr komfortable Strecke für sie. Aber jetzt mit Yamaha ist das halt nicht mehr so. Und da wird auch nicht mehr viel kommen. Darren Binder, wie schon gesagt, vielleicht im Regen hat er, denke ich, eine Chance zu punkten. Generell im Chaosrennen. Aber ich denke, von Binder und Dovizioso werden wir nicht mehr viel sehen. Aber von Morbidelli werden wir bestimmt noch das ein oder andere gute Rennen diese Saison sehen.
Dann wechseln wir mal das Lager zu Aprilia rüber. Aleix Spargaró und Maverick Viñales. Ja, Aleix Spargaró sowieso Schwung mitgenommen jetzt in die Sommerpause hinein mit diesem super Rennen da in Assen. 21 Punkte der Quartararo hat da wieder ein bisschen was gut machen können. Der ist gut drauf, mit dem muss man sicherlich auch wieder in Silverstone rechnen. Aber auch Maverick Viñales hat in Silverstone schon große Erfolge feiern können. Zum Beispiel seinen ersten Sieg überhaupt in seiner Karriere in Silverstone mit Suzuki damals noch. Ja, also Maverick Viñales weiß auf jeden Fall, wie man um den Kurs fährt. Auch 2019 dann Podium geholt. Ja, also die beiden Aprilias muss man sicherlich auch wieder auf der Rechnung haben hier in Großbritannien.
Ja, ganz klar. Ist so ein bisschen, natürlich wird man jetzt so sagen, ja, Aleix bestimmt schneller an dem Rennwochenende halt, weil es ist halt Aleix und halt nicht Vinales, aber Vinales hat gezeigt, 2016, dass er auch mit einem, ja, damals halt eigentlich nicht mehr so guten Motorrad dort deutlich eigentlich gewinnen kann. In Silverstone und dort seinen, wie du gesagt hast, ersten Sieg eingefahren hat mit Suzuki. Aber auch jetzt mit Aprilia, warum nicht? Erster Sieg für Aprilia in Silverstone, das wäre doch eine schöne Geschichte für ihn. Und er hat auch schon noch andere relativ gute Rennen dort gefahren. Also Vinales muss man definitiv vorne mit dabei haben. So Top 5 bis Podium ist bei dem definitiv drin. Lech sowieso, ich denke, da müssen wir nicht viel drüber sagen. Letztes Jahr erstes Podium mit Aprilia dort geholt. Damals auch schon mit einem relativ guten Paket, aber noch nicht so, wo man immer gesagt hat, Lech gut, erste Rennhälfte immer vorne mit dabei, aber dann abgeflacht gegen Ende. Das ist diese Saison jetzt nicht so. Und Lech, denke ich, auf dem Podium oder mindestens wirklich Top 5. Alles andere wäre schon, eigentlich schon eine Enttäuschung, muss drin sein am Wochenende.
Definitiv. Aleix Bergarot, wie ich schon erzählt habe, 21 Punkte weg von Fabio Quartararo. Also die WM ist noch mehr als offen. Ja, aber auch die Ducati-Jungs wollen sicherlich vielleicht nochmal in den WM-Kampf eingreifen. Wir haben nämlich schon Sacco auf der 3, Bastianini auf 5 und Bagnaia auf 4. Beide so um die 50, 60 Punkte weg. Sacco 58, Bagnaia 66 und Bastianini 67. Wen siehst du von den drei jetzt am stärksten so vom Ducati-Lager? Wer könnte da vielleicht noch mit ein paar starken Resultaten in den WM-Kampf eingreifen?
Bagnaia, würde ich sagen, weil Zarco, glaube ich nicht. Ist zwar, er hatte eine gute erste Saisonhälfte, er liegt ja nicht umsonst auf P3, aber ja, er liegt halt eigentlich auch nur auf P3, weil Mr. Pecco Fantastic, Hashtag GoFree, leider zu oft ins ja, Kies gesetzt hat. Klar, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man jetzt sagt, Bagnaia, aber wenn man mal ehrlich ist, Zarco, ja, der wird auch wieder das ein oder andere gute Rennen haben, aber ich glaube, von der Konstanz her reicht das auch nicht. Und bei Bastianini, ich denke eher, dass er die Saison so jetzt so gut zu Ende fahren wird. Ich glaube nicht mehr, dass er so die großen Highlights wird setzen. So ein Rennsieg ist natürlich drin, auf jeden Fall. Vor allem auch im Misano, da war er letztes Jahr auch schon gut unterwegs, aber ich glaube nicht, dass da jetzt so viel kommt. Und deswegen Bagnaia, wenn er sich zusammenreißt, wenn er die Pace findet, wie auch letztes Jahr nach der zweiten, ja, nach der Sommerpause, dann geht er noch was. Wie viel ist er weg? 66?
Ja.
Ja, gut, letztes Jahr war er, glaube ich, 72 Punkte oder so back, also sehr, sehr weit, aber. Das nimmt sich nicht viel. Ich weiß, noch dieses Jahr ist es auch alles ein bisschen andere Umstände, weil letztes Jahr hatte man keinen Aleix Spagaro, der dort schon so vorne mitfahren konnte. Da hatte man noch einen Joan Mir, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und deswegen, ja, ich würde sagen, Bagnaia. Und du?
Ich würde sagen, gar keiner. Ja,
Ja,
weil ich
gut, sehr
weiß
gut.
nicht.
Was heißt denn WM-Kampf eingreifen? So wirklich aktiv dabei oder so bis auf ein paar Punkte rankommen?
Ja, dass man wirklich so sagt, okay, die können noch ein paar Rennen zum Schluss, sagen wir mal drei, vier Rennen vor Schluss, die sind noch im WM-Kampf drin und es ist dann wirklich realistisch, dass die WM wohl nicht irgendwie, keine Ahnung, die sind jetzt drei Rennen vor Schluss, sind die 74 Punkte zurück. So, die können
Also.
mathematisch noch Weltmeister werden, wenn dann der Führende dreimal DNF geht und du dreimal gewinnst. Das ist natürlich nicht realistisch.
Also meinst du eigentlich, wenn die noch innerhalb 25 Punkte sind zum WM-Führenden bis Valencia halt? Oder halt 24?
Ja, so halt ein
Halt so, dass sie noch
Schlagdistanz.
Weltmeister werden können.
Ja.
Ja, doch. Ich glaube, mit den Strecken, die kommen, ja. Ich glaube schon. Vor allem hat Bagnaia einen Vorteil, dass er da schon gefahren ist. Ja gut, Quartararo ist da auch schon gefahren. Aber ich will sagen, dass so. Ich glaube schon. Anhand den Strecken würde ich sagen, ja. Von der Pace her würde ich sagen, ja. Da ist halt nur diese eine Komponente, und zwar das Stürzen, dass du sagst, vielleicht doch nicht, aber 2:1 steht zwischen denen.
Also wenn Quartararo nicht mehr patzt, dann würde ich sagen, nein. Wenn der konstant weiterhin so Top 5, Top 3 fährt, dann wird das nichts mehr. Aber wenn der jetzt so wie ein Aston, sage ich mal jetzt mal hier, irgendwie hier stürzt und keine Punkte mehr nach Hause holt und dann noch einmal vielleicht, dann sind die schnell wieder dran. Aber wenn Quartararo halt normal sein Tempo fährt, wie er es auch vor Aston gemacht hat, dann ja, wird es auch von Bagnaia schwer, denn der muss jetzt schon ein paar Rennen gewinnen, Bagnaia. Und Aleix Bagarot ist ja auch noch da. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, also wenn man, Herr Leich ist definitiv der am ehesten da noch rankommt. 21 Punkte sind nicht viel. Das ist, allein schon, wenn würde Aleix gewinnen und keine Ahnung, Quartararo wird Dritter, holt 16 Punkte, Aleix wird 25, das sind 9 Punkte, dann sind es nur noch 12. Also das wäre auch schon was, selbst wenn Quartararo noch aufs Podium wird fahren. Also da ist noch sehr viel drin, aber ich stimme dazu, wenn du sagst, dass Bagnaia jetzt schon muss im nächsten Rennen Jetzt auch schon Silverstone, aber auch schon dann weiter nach Österreich, Misano, das sind alles Strecken, die kann er und das muss er halt eigentlich mal zeigen.
Definitiv. Ja, was haben wir denn noch im Ducati-Lager? Wir haben Jack Miller, der zu KTM abgeht, der ja, die Saison wahrscheinlich ruhig zu Ende fahren wird, Platz 7. Da geht jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Croch und Martin hat man mehr erwartet. Nur mit
Ah,
70
ja, der Martin.
Punkten, nur mit 70 Punkten auf 11, Bezzecchi, Marini auf 14 und 15. Das ist okay.
Ja.
Hätte man auch vielleicht vor der Saison so ungefähr da eingeschätzt. Und ja, der Rest von Ducati hat auch die Gianantonio auf 20 jetzt. Also nichts Spektakuläres, was sich da noch irgendwie anbahnt. So.
Also die Muni-Jungs, also das Rossi-Team, ja, jetzt so allein die Positionen sind vielleicht jetzt nicht so Weltklasse, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wobei es ist aber auch ein sehr, sehr großes Starterfeld. Also, wenn man sagt, dass Bezzecchi mit Abstand der beste Rookie ist, da sind wir uns, denke ich, einig und ich glaube auch, dass der Rookie of the Year wird. Ich glaube, dann kann er, also ich glaube, Bezzecchi könnte sich auch erlauben, einige Rennen nicht zu punkten. Ich glaube, er wäre immer noch komfortabel bester Rookie. Also, ich glaube, da wird nicht mehr viel anbrennen, wenn jetzt nicht einer von den anderen Rookies, also wenn es wirklich noch einen gibt, der da vielleicht noch rankommt, würde ich sagen, die Gianantonio, weil der hatte auch gute Rennen letzte Saison, das darf man nicht unterschätzen, also den fand ich auch gut, definitiv ist zweitbester Rookie, ne?
Ja.
Ja, deswegen vielleicht die Gianantonio, wenn er jetzt wieder weiterhin Ergebnisse findet der kommende Teamkollege von Alex Marquez. Ja,
Dem kommen wir auch
vielleicht.
noch.
Ja, also ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Das VR46-Team macht einen guten Job. Gute Einzelergebnisse auch, Podium, Front Row, also wirklich gut. Und Jorge Martin enttäuschend. Da ist ja auch noch nicht so, hat es noch nicht entschieden, wer es jetzt wird. Die von Ducati haben gesagt, dass Ende August es erst eine Entscheidung gibt zwischen den beiden. Wer es denn jetzt wird ins Team, Bastianini oder Martin? So ganz Gerüchte, die so in der hintersten Schublade mal, wo ich so gelesen habe, war, dass es vielleicht Bastianini wird, anstatt Jorge Martin. Das wäre aber jetzt wieder, ja, wie soll ich sagen, wieder ein Wechsel, weil eigentlich hieß es ja Jorge Martin, aber wenn man ehrlich ist, Bastianini finde ich schon eine gute Variante. Also Martin, der überzeugt mich jetzt nicht wirklich so.
Definitiv. Aber muss man schauen, wie sich das in der MotoGP Silly Season entwickelt. Mal schauen, wie sich da Ducati entscheidet. Genau, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Lager rüber, zu KTM. Ja, Brad Binder auf 6, Miguel Oliveira auf 10. Und dann Remy Gardner und Rolf Fernandez auf den letzten beiden Plätzen. Ja, KTM ist so ein bisschen schwierig. So ein bisschen Honda, ein bisschen besser, kann man sagen. Also, die haben zwar mit Brad Binder zum Beispiel so eine okay Pace, aber die reicht dann meistens so nur für Platz 6 und Platz 7. Glaubst du, KTM könnte aber vielleicht was gefunden haben in der Sommerpause?
Na gut, sie haben schon, auch beide haben eigentlich, glaube jetzt gegen Ende konstant Top 10. Also auch Miguel Oliveira hat gesagt, okay, bin jetzt Platz 9. Kann ich eigentlich mit der Leistung normalerweise zufrieden sein, Platz 9 mit dem Motorrad, vor allem, was man halt davor gesehen hat. Aber das reicht ihm halt nicht. Und Miguel Oliveira ist ein Fahrer, wenn man überlegt, dass man gedacht hätte, dass 2021 der mal noch in den WM-Kampf mit eingreift. Da ist er jetzt schon auf Platz 10. Ist er noch ganz gut, also Platz 10. Ich wusste gar nicht, dass der doch noch auf Platz 10 ist. Brad Binder ist für mich ein Weltklasse-Fahrer. Und ich glaube auch, wenn jetzt nicht KTM so langsam mal ein Bike zustande bringt, was wirklich wieder kann, um Podien oder gar um Siege mitfahren. Ich denke, die Pace haben sie. Es liegt auch ein bisschen an Binder, Weil Binder meistens in den Qualifines nicht so gut dasteht. Wenn der dann von Platz 15 kommt, dann macht er ein Comeback auf Platz 6. Sag mal, ja, super. P6 hat er 9 Positionen gewonnen. Aber auf der anderen Seite denkt man sich immer, schade, mit der Pace wäre er auch im Podium gegangen. Das ist dann immer so eine Sache. Bei den einen läuft das Qualifying besser, bei den anderen das Rennen. Aber auch ein bisschen mehr muss von KTM kommen. Und Fred Binder, ich glaube, dass der, ich weiß gar nicht, was der. Für einen Vertrag hat der 2004, also 2013, ich hatte noch einen Vertrag, das weiß ich. Aber hat er für 2024 nochmal einen? Das weiß ich nicht. Wenn nicht, ich bin mal gespannt, ob da nicht mal so ein Top-Team, wenn er diese Leistung jetzt weiter durchzieht, ja, nicht da mal anklopft, weil Brad Binder auf Platz 6 mit dem Motorrad, auch letzte Saison schon, glaube ich, Platz 5 in der immer langsam Weltmeisterschaft geholt. Also, das ist schon gut und es ist ein sehr wichtiger Fahrer für KTM, vor allem wenn man halt das Tech-3-Team sieht mit Fernandes und Gartner. Klar, Rookies, aber wenn man sieht, Bezzecchi hat es auch geschafft. Klar, das ist eine Ducati, aber wenigstens so ein bisschen mehr könnte gehen.
Ja, definitiv. Ja, da muss jetzt auch von den Rookies im KTM-Lager mehr kommen. Remy Gardner und Rolf Hernandez, letzten beiden Plätzen, also damit hat man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Auch von Rolf Hernandez bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also, ja, macht da nichts. Auch in der Team-WM letzter, Tech 3, also, ja, da muss einfach mehr kommen. Und ja, vor allem auch im Hinblick auf ihre Sitze, die wo, ja, also so wie es jetzt steht, also man könnte die leicht austauschen. Also das, also da können sie sich
Ja.
jetzt nicht beschweren, weil so die Bäume haben sie nicht ausgerissen.
Ja, das ist auch so, dass Augusto Fernandes hat auch in der Moto 2 und Pedro Acosta. Aber ich glaube, hat nicht Acosta gesagt, er macht noch ein Jahr Moto 2? Ich glaube schon. Ich glaube, Acosta hat gesagt, er macht noch ein Jahr Moto 2. Also, es sei denn, er wird halt jetzt Weltmeister. Ja, also definitiv, das ist halt so, dass sich KTM wahrscheinlich jetzt noch die nächsten Rennen das noch anschaut. Und wenn jetzt dann sagen die, okay, mal ehrlich ist, was haben sie denn noch so für großartige Alternativen? Klar noch Augusto Fernandes, Pedro Acosta, aber mehr auch nicht, wird man halt wieder austauschen durch zwei Rookies. Weiß ich halt nicht, ob das so schlau ist, weil jetzt eine Saison-Eingewöhnung für Raul und Remy, vielleicht, also wenn die dann den Vertrag kriegen noch für nächstes Jahr, da muss dann was kommen. Wenn da nichts kommt, dann ist sowieso. Aber Augusto Fernandes trotzdem, jetzt nicht nur unbedingt bei KTM, wenn der jetzt Weltmeister wird, es sind noch einige Seats frei. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt zum VR46-Team kommt, das würde nämlich absolut keinen Sinn machen. Klar ist da Tech 3 die heißere Variante, aber wie du sagst, leicht austauschbar sind sie, weil eigentlich haben die beiden keine Argumente hingegen zu setzen, warum sie denn unbedingt dort dürften bleiben. In der MotoGP.
Auch nicht in der MotoGP bleiben wird Suzuki. Was heißt auch? Definitiv nicht in der MotoGP bleiben werden Suzuki. Schon mir und Alex Rins auf Platz 8 und 9 der WM haben ordentlich federn lassen müssen in den letzten Rennen. Ja, bei Suzuki, also, ja, da hat man sich in den letzten Rennen so ein bisschen out of position gebracht. Mir 95 Punkte weg, Rins 97 Punkte weg, also da geht nichts mehr Richtung WM.
Ja, gut, dass da nichts mehr. Mir ist eigentlich schon länger klar, aber besonders halt, ja, die Sache mit dem Team halt auch, die Mitarbeiter, alle keinen Job mehr, das haben wir alles ja schon besprochen, aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass sie sich jetzt wieder ein bisschen zusammengerauft haben in der Sommerpause. Hoffentlich, also Alex Rins, der hat jetzt ein, ja, der hat jetzt den Platz bei LCR Honda. Okay, weiß nicht, so als neutraler Zuseher würde man jetzt sagen, von Suzuki zu LCR Honda. Weiß ich ja nicht, ob das so eine super Entscheidung ist, aber andererseits, wo soll er hin? Klaas Werksteam wäre auch noch gegangen, aber da kommt wahrscheinlich John Mir hin. So, da bleibt halt nicht mehr viel. Honda, die bestmögliche Alternative. Aber ich glaube, Alex Rins mit der Motivation jetzt hier, Silverstone, das ist eigentlich sein Home Turf. Da hat er schon einige gute Rennen gehabt. Letztes Jahr Zweiter, 2019 gewonnen. Also die Strecke kann er. Und ich will nicht sagen, dass Suzuki ein schlechtes Motorrad ist. Okay, ist vielleicht nicht so stark wie 2020 und 2021, aber trotzdem kann dieses Motorrad um Siege und Podium kämpfen. Ich denke, das haben sie ganz am Anfang der Saison bewiesen. Und es würde mich jetzt, klar, es wäre schon ein bisschen erstaunlich, wenn jetzt auf einmal Suzuki wird wieder vorne mitfahren, aber ich würde es dem Team gönnen, so als Abschluss noch einmal. Ist eigentlich egal, was sie machen. Alle Reserven, die die haben, ist egal. Alles raus, was sie haben, alles an Power, an Paketen, alles raus. Brauchen wir eh alles später nicht mehr. So würde ich denken und dann gucken, was drin ist. Einfach den Fahrer nochmal das bestmögliche Paket zur Verfügung stellen und dann die auch wieder denken, komm, letzte Saisonhälfte, nächstes Jahr beginnt ein anderes Kapitel, aber gucken wir, dass wir das erfolgreich abschließen.
Definitiv. Ja, Suzuki. Mal schauen, wie sich das auch in den nächsten Rennen entwickelt zwischen denen. Ob da jetzt die, ja, ob das jetzt schlimmer wird, vielleicht sogar, weil ja, das Ende kommt eh bald. Oder ob die sich nochmal sagen, komm, wir greifen jetzt nochmal an in den nächsten Rennen, versuchen vielleicht nochmal ein Rennen zu gewinnen. Das wäre vielleicht nochmal ein Ziel. Und ja, dann kann Suzuki auch, wenn sie einen guten Abschluss haben, guten Gewissens aus der MotoGP rausgehen. Obwohl es ja
Schwierig wird.
am Ende auch ja ein bisschen komisch sein wird, nächste Saison Suzuki nicht mehr im Grid zu sehen.
Ja, das ist sehr, sehr belastend. Aber mal gucken. Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder zurück. Ich würde es hoffen.
Sehr, sehr belastend ist auch die Situation bei Honda gerade.
Ja, die ist nicht nur belastend, die ist echt. Puh. Okay.
Marc, der hat zwar schöne Bilder gepostet aus, weiß nicht, wo der da immer ist, dass seine Recovery gut geht und so, aber Stefan Bradl sitzt dann trotzdem wieder in Silverstone auf dem Bike.
Na gut, ja.
Ja, also eine gute Performance, Marc liefert er ab auf Instagram, aber kann dann nicht auf der Strecke sein. Dann die anderen Honda-Piloten, die wo dann wirklich fahren: Stefan Bradl, Todes Barguil, Alex Marquez und Taka Nakagami. Ja, also da sehe ich jetzt ganz für das Rennwochenende definitiv Alex Marquez bei Honda vorne. War ja letzte Saison auch ein sehr, sehr starkes Rennen von Alex Marquez da von hinten. Hatte da die Leute überholt, vor allem den Doktor auch, ja. Mit famoser Pace Alex Marquez wirklich sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Muss man auch mal hervorheben. Alex Marquez war an dem Wochenende wirklich gut drauf, zumindest im Rennen. Hat er gute Pace gehabt. Und ja, vielleicht sieht man das ja. Wieder an diesem Wochenende von ihm.
Ich sehe ja ganz klar Pol Espargaró als ersten Honda-Fahrer, weil letztes Jahr Pole um P5. Was sagst du jetzt dazu?
Ja, konnte die Pace nicht halten. Ist halt vorne. Wäre Alex Marquez da auch vorne gestartet, dann hätte er auch P5. Also Alex
Ja,
Marquez hat
gut.
bessere Pace gehabt.
Ja, das mag sein. Ja, schau. Am Ende 14 Sekunden back, glaube ich,
Ja,
zu,
ist ja,
oder?
hat sich ja auch erst durch die ganzen langsamen, den Doktor, der den so viel Zeit
Nee,
gekostet.
nicht. Nee, fast für 14 Sekunden. 5 Sekunden zu Pol.
Ja, siehst du hier, und dann hier ist er ganz hinten wahrscheinlich gestartet, Alex Marquez. In Q1
14
lassen
Sekunden.
wir natürlich raus.
Piet, nee, wo ist er gebadet? Warte, ich gucke, wo er gestartet ist. Ich glaube, ich wette P18. Das ist seine
Das
Lieblingsposition.
ist
Warte.
Standard.
Warte. Wann war das anders? So. Nein, nicht zweites freies Training. Wobei, könnte ich auch mal gucken. Da war der Doktor wenigstens gut. Ah, Platz 17. Bitte.
Er ist ja noch gut für ihn.
Platz 17 ist eigentlich noch gut. Aber was belastend ist, Iker Lekona ist von Platz 18 gestartet und ist noch vor ihm ins Rennen, ins Ziel gekommen. Ne?
Ja, der fährt ja nicht mehr, der ist ja irrelevant.
Ah, es fährt jetzt, ist gerade bei den 8 Stunden von Suzuka unter. Und
Ja.
natürlich jetziger World SBK Honda Stammfahrer. Super. Er hat letztens einen Motorschaden gehabt. Nee, einen Platten habe ich gesehen. Aber gut, anderes Thema. Also Alex Marquez, ja. Hat er jetzt den Sieg bei Cresini? Sollte er, also ich glaube, zufriedener kann eigentlich Alex Marquez mit dieser Situation eigentlich jetzt nicht sein. Also bei Cresini, ein besseres Team hätte er eigentlich fast nicht kommen können, außer Honda hätte Repsol gesagt, ja komm mal wieder hoch. Aber ins Repsol-Team, ins Stammteam, aber ob das so super gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Das werden wir erst nächste Saison sehen. Aber Chiesini, Ducati auf der Geraden kann das schon mal nichts falsch machen. Und sonst scheint das Motorrad auch gut zu funktionieren, wie auch Marco Bezzecchi und die ganzen anderen Rookies das zeigen. Aber er muss natürlich auch zeigen, jetzt Chiesini, hey, dass er der Richtige ist. Und ich glaube, Silverstone hat er gute Erinnerungen, wie du sagst, von Platz 17 auf Platz 8. War nicht schlecht, aber auch jetzt nicht. Wobei Platz 8, das war eines seiner besten Saisonergebnisse letztes Jahr, ne? Sag mir ein Rennen, abgesehen von Portimao, wo er weiter vorne war letzte Saison. Also Portimao 2 war er Vierter, ich glaube Portimao 1 war er da Siebter oder Neunter?
Siebter.
Siebter, ja, okay, aber
Siebter oder
so,
Achter?
ja, Siebter oder Achter, also dritt, viert, bestes
Le
Ergebnis, auf
Mans.
jeden
Ist er, glaube ich, Sechster geworden, Le Mans.
Fall. Morser Fünfter geworden. Ja. Morser Fünfter geworden. Ja, okay, gut, aber trotzdem einer der besseren Tage gewesen für ihn. Aber generell bei Honda, ja. Stefan Pradl hatte noch mal einen Test gehabt in Jerez, wo er eigentlich immer testet. Hat er gesagt, hat eventuell wieder ein bisschen was gefunden, hat gesagt, Honda weiß jetzt, woran sie arbeiten und woran sie schrauben müssen. Ja, das sagen sie sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt. Eigentlich Silverstone war letztes Jahr eine gute Strecke für Honda. Alex Marquez auf P8, Pol Espargaró auf P5, Nakagami auf P13, aber immerhin noch Punkte. Marc Marquez hat damals auch Martin leider aus dem Rennen genommen, aber das wäre auch ein gutes Ergebnis gewesen. Also Honda, eigentlich vergleichsweise mit letztes Jahr eine gute Strecke, aber wie kann man das jetzt in Relation setzen zu diesem Jahr? Finde ich ein bisschen schwierig. Ich denke, Punkte wären mal wieder ganz gut, würde ich sagen. Punkte. Pol Espargaró mal wieder ein paar Pünktchen, Alex Marquez ein paar Punkte, Nakagami ist ja immer noch auf dem Schleudersitz. Da ist ja auch noch nichts gegessen. Nakagami, also hat jetzt zwar noch ein paar Rennen, aber ich glaube, dann so langsam kommt da auch die endgültige Entscheidung, wie es denn da weitergeht, ob Ogura hochkommt oder nicht. Aber ja, Stefan Pradl weiß er halt nicht, wie viele Rennen er noch wird haben. Ich denke schon. Ich denke, Silverstone, Österreich, also Marc Marquez hat gesagt, in seiner Verletzungspause, wenn er würde so Malaysia wird wieder an den Start gehen, wäre er zufrieden. Aber ich glaube, das könnte schon ein bisschen früher sein als Malaysia. Also ich würde sagen, so Thailand oder Australien könnte man vielleicht Marquez wieder, zumindest mal wieder in der Box beziehungsweise auf dem Bike sehen. Das denke ich auf jeden Fall möglich. Wünsche mir ihm natürlich noch bestmögliche Erholung, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Er trainiert fleißig, hat auch jetzt angefangen mit Bahnschwimmen im Wasser, auch mit dem Arm. Also das sollte eigentlich nicht mehr so ewig dauern, wie das zum Beispiel noch letztes oder vorletztes Jahr war.
Definitiv. Ja, auch da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt mit Marc Marquez, wann er letztendlich wieder an den Start gehen kann. Aber ja, die Probleme von Honda, ich weiß nicht, ob die bis zum Ende des Jahres wirklich, also Stefan Bradl sagt zwar, ja, die haben was gefunden, aber ja, gut, also das dann auch zu fixen, ich weiß ja nicht. Das Problem. Aber natürlich, für Alex Marquez wünsche ich mir natürlich persönlich, dass Honda besser wird. Zumindest in der nächsten halben Saison. Aber mal gucken, wie ich das dann entwickelt.
Ja.
Dann, ja, wolltest du noch was sagen?
Ja, nee, also alles gut. Also ich wollte nur sagen, ja, halt, da ich dir da zustimme.
Dann haben wir alle Hersteller soweit
Tipps.
durch. Wir kommen zu den Tipps, genau. Und zwar, da fange ich mal an direkt.
Natürlich.
Und zwar habe ich hier Maverick Viñales auf der 3. Ja, Maverick Viñales, ja, P3. Dann P2 habe ich Joan Zarco. Ja. Ich glaube, der wird gut aufgelegt sein am Rennwochenende. Und dann am Sieg habe ich Alex Bergerot. Für die WM habe ich es entspannt zu halten. Kein Quartararo in die Top 3. Der hat einen Motorschaden oder stürzt wie 2019 in Kurve 1 und räumt Dovizioso noch ab.
Ja, hoffentlich nicht. Digga,
Und Alex
Alter.
Bergerot ist der neue Championship Leader nach dem Rennen.
Ja, stimmt, das ist definitiv möglich. Das wär geil. Also, was heißt das? Also, natürlich wäre es nicht so gut für Quartararo, aber für uns als neutralen Zuseher wahrscheinlich sehr, sehr, also sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt hast du da aber schon ein ziemliches, ja, wildes Podium rausgezaubert. Okay. Da gehe ich mit, ich sag, was sage ich? Platz 3, Quartararo. Platz 2, Aleix Spargaró. Und auf Platz 1, hoffentlich Bagnaia.
Oh, ja.
Ja, doch, hoffentlich. Also, es wird mich. Okay, es ist wahrscheinlich so ein langweiliges Podium. Ich weiß, wie oft hat man jetzt in der Saison schon Quartararo, Aleix und Bagnaia auf dem Podium gesehen? Ich weiß. Aber wenn man mal ehrlich ist, wen willst du denn da sonst? Okay, Vinales kann ich verstehen. Zarco auch irgendwo noch so ein bisschen. Aber ich gehe da eher den langweiligeren Weg. Wobei, so langweilig wäre es gar nicht. Erstens mal würde Aleix Punkte aufholen, 4 Punkte würde er aufholen auf Quartararo und Bagnaia würde 9 Punkte Punkte aufholen zu Quartararo, genau. Und dann würde das alles wieder ein bisschen schrumpfen. Also es würde mir sehr gut gefallen. Natürlich, wenn Quartararo wieder keine Punkte wird holen und keine Ahnung, Bagnaia wird gewinnen und Aleix würde Zweiter werden. Es wäre natürlich besser, besser könnte es gar nicht gehen als das. Da wäre nämlich Aleix bis auf den Punkt dran. Und Bagnaia wäre nur noch 41 Punkte oder so weg. Also immer noch viel, aber werden es sehen, MotoGP. Prognosen sind sowieso eigentlich ja jetzt nicht unnötig, aber wie soll man das voraussehen, voraussagen?
Dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle von Flag to Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, das ist ja gerne eine positive Bewertung da auf dem Podcast und ich würde sagen, ja, und dann letzte Worte für heute.
Ja, wobei so ein Chaosrennen wäre auch mal wieder geil. Ich hätte nichts gegen Regen, aber so ein normales Rennwochenende mit guter Pace hätte ich auch nichts dagegen. Hoffentlich spannend und hoffentlich mit einem, ja, WM am Stand, der sich ein bisschen zusammenschrumpft.
Das hoffen wir alle. Ja, und dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle mit dem deutschen MotoGP Podcast. Ciao.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.